Hey, wir sind Adam und Johannes und das ist der Impact Talk von Impact Patch. In diesem Podcast lernst du Schritt für Schritt, wie du mit deiner eigenen Webseite und nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung ein stabiles Online-Business aufbaust. Der Fokus liegt hierbei auf der Erstellung von Themenportalen bzw. echten Autoritätswebsites und nicht auf klassischen 0815 Nischenseiten, wie du sie vielleicht auch schon gesehen hast. Unser Ziel ist es, dir möglichst authentisch und praxisnah Wissen zu vermitteln, damit auch du online Geld verdienen kannst. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Viel Spaß.
Ja, 51. Episode, heute mit einem neuen Thema. Und zwar geht es heute um Content-Optimierung, wie man seine Ratgeber oder Blogartikel besser darstellt. Hintergrund ist so, man kennt es ja vielleicht, man kommt auf irgendeine Webseite, Affiliate-Webseite oder normale Webseite, auf einen Artikel und man sieht fast nur Text. Nur die klassische Textwüste, ja. Ein paar Überschriften und ansonsten nichts formatiert, keine sonstigen Medien, gar nichts, ja. Und dann, wenn es eine Affiliate-Webseite ist, hier noch, da noch eine Amazon-Produktbox und das war's, ja. So richtig lieblos hingerotzt. Und in dieser Episode soll es quasi mal darum gehen, was können wir eigentlich tun, um den Content wirklich zu verbessern, ja. Dass er sowohl Vertrauen schafft bei dem Leser, ja, der auf eure Seite kommt, dass ihr den Nutzer auch besser führen könnt, die Verweildauer erhöht und somit halt auch positive Signale an Google schickt, ja, was sich dann wiederum natürlich auch positiv auf eure Rankings hoffentlich auswirkt. Diese Episode wird quasi so ein bisschen SEO-On-Page, aber auch gleichzeitig so designtechnisch, was man alles so machen kann, damit ein Artikel einfach besser performt, hoffentlich, als wenn ihr das nicht macht. Also wir gehen davon aus, dass der Inhalt, also der eigentliche Content, den ihr produziert habt, dass der auf jeden Fall schon mal hochwertig ist und die Nutzerabsicht befriedigen kann. Und jetzt veredeln wir diesen quasi nur noch. Genau, Adam. Dann fang doch mal an mit den Punkten, wo du erst so notiert hast.
Ja, also erstmal hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und dann fangen wir mal an. Ich würde mal mit einem wirklich komplettem Basic-Thema anfangen oder einen Tipp. Überschriften benutzen. Ja, es klingt wirklich sehr, sehr einfach, aber viele machen wirklich die H1-Überschrift, dann haben sie vielleicht noch ein, zwei Unterüberschriften und das war's. Ihr müsst aber sehen, es ist super einfach mit Überschriften, mit H2-Überschriften, mit H3-Überschriften, den Text zu strukturieren und den Text einzuteilen, ja. Und wenn man Überschriften hat, besonders wenn man dann noch ein bisschen mit H3-Überschriften arbeitet, ist es auch fürs Auge viel einfacher, den Text zu konsumieren, ja. Viele kommen ja auf eine Website und scrollen erstmal durch, scannen den gesamten Text und gucken dann, ob sie es lesen und was sie lesen. Und so ermöglicht ihr dem Leser quasi den Text besser erfassen zu können und den überhaupt lesen zu wollen. Weil man dann viel mehr auf den ersten Blick in den ersten 2-3 Sekunden schon weiß, ah, worum geht es hier? Ja, deswegen benutzt Überschriften. Nicht, dass es dann nachher eine H1 und eine H2 gibt und dann ist es ein Wall of Text. Weil das macht dann keinen Bock zu lesen. Die Leute klicken auf die Zurücktaste und sind wieder weg von eurer Website. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, wäre, dass man Weißraum lässt. Es ist oft so, viele haben halt eben diese Wall of Text. Es gibt sehr, sehr viel Text. Die Absätze sind sehr, sehr lang und das wirkt sehr anstrengend fürs Auge. Und wenn ihr mal so guckt auf große Affiliate-Website oder allgemein große Websites, bekannte Websites im Internet, die auch ein schönes Design haben, die haben auch viel Weißraum. Also da ist auch zwischen den Absätzen wird da Platz gelassen, weil das eben angenehm fürs Auge ist. Und ich finde, es sieht auch besser aus. Es sieht übersichtlicher aus, es sieht nicht so gepresst aus, es sieht einfach moderner aus.
Genau, das mache ich auch mittlerweile. Wenn zum Beispiel eine neue H2 oder H3-Überschrift kommt und quasi verdeutlicht, okay, jetzt kommt etwas Neues, ja, also ein neues Unterthema, dann lasse ich dazwischen, also zwischen dem letzten Absatz und der nächsten H2 oder H3-Überschrift, lasse ich meistens so 50 Pixel oder so Platz. Das ist so 25 oder 50 Pixel und das ist noch nicht zu viel, aber das wirkt sehr gut dann, ja, dass das nicht alles so aneinander geklatscht ist. Und das ist dann deutlich, wie du sagst, besser lesbar.
Ja, so ungefähr mache ich das auch von den Pixeln, würde ich sagen, ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auch ein Klassiker, Bilder verwenden. Auch ein wunderbares Element, um den Content besser zu designen, um ihn schöner zu machen und einfacher lesbarer zu machen. Ihr könnt Bilder natürlich kostenlos bekommen bei Unsplash zum Beispiel oder Pixabay. Es gibt aber auch den Tipp, dass ihr euch einfach einen Canva Pro Account holt. Der kostet, was kostet der? 100 Euro im Jahr oder so?
Ja, oder ein 10er im Monat oder so, ne?
Ja, irgendwie so, ja, genau. Ja. Und dann habt ihr Canva Pro Und da gibt es auch eine Datenbank an Bildern und ganz viele Pro-Bilder, die ihr nur bekommt mit dem Canva Pro. Ja, dann habt ihr quasi ziemlich gute Stockfotos, sehr, sehr viele. Und das ist immer noch günstiger, als wenn ihr euch Adobe Stock holen würdest oder Shutterstock oder so, was halt wirklich teuer ist.
Wobei ich da einhaken muss, du darfst die Bilder bei Canva Pro nicht einfach unverändert downloaden, ohne dass ein Text, also ohne dass irgendeine Grafik oder so, dass du irgendwas gemacht hast an dem Bild.
Aber Johannes, das würde ich niemals tun.
Ja, aber ich meine nur, ne? Das steht auch in den Richtlinien. Also, ja, ich meine, da ist auch die Frage, okay, wie stark muss die Veränderung sein, damit es in Ordnung ist, ne? Aber theoretisch darfst du nicht einfach die Bilder dort alle runterladen und bei dir einfügen, sondern du musst sie irgendwie anpassen in irgendwelchen Templates. Also, weißt du, irgendwas musst du immer machen an dem Bild, damit es in Ordnung ist, ja?
Also, ich sag mal so, gut zu wissen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Okay, also es reicht jetzt nicht, dass man die kleiner macht, zum Beispiel, dass man oben und unten was abschneidet.
Das werden am Ende wahrscheinlich nur Gerichte klären können, aber nein, ich denke nicht, ja, also so habe ich zumindest gelesen, man muss irgendwas machen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn du irgendwo auf dem Bild vielleicht ganz klein dein Logo rechts hast, ne, so als wie als Wassermarke oder so, dann sollte das wahrscheinlich schon reichen, ja, dann hast du ja irgendeine Veränderung vorgenommen, ja, wobei das eh schwierig ist, weil teilweise sind die Bilder die gleichen, die bei Canva sind ja auch bei Adobe Stock zum Beispiel, ja, und da frage ich mich dann eh, wie das in der Praxis auseinandergeklabustert werden soll, ne, wo das dann herkam, also von der Seite her, ja, aber das sollte man noch beachten, aber weil du Canva Pro erwähnt hast, da ist ja jetzt auch eine KI-Funktion drin, Text zu Bild, wo ihr quasi sagen könnt, hey, ich hätte das und das Bild bitte dargestellt und dann generiert er ja auch neue Bilder, ja, die könnt ihr dann, glaube ich, auch verwenden, das ist eine ganz neue Funktion bei den Apps, ja, müsst ihr mal schauen, ist ein bisschen tricky, das zu bedienen, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Da müsst ihr euch aber auch die Rechte anschauen. Aber gut, wir wollten gar nicht abschweifen, aber wie du schon sagst, ja, passende Bilder ist auf jeden Fall wichtig, ja. Also sei es Stockfoto oder halt bei den kostenlosen Portalen oder halt natürlich am allerbesten eigenes Bildmaterial von Produkten oder Reisen, Plätzen, Sehenswürdigkeiten, was weiß ich, was halt euer Thema ist, ja.
Ja, bei eigenem Bildmaterial hat man natürlich auch den Vorteil, dass das nicht so ekelhaft nach Stockfoto aussieht, weil da muss man natürlich auch ein Auge für entwickeln und ich habe da so ein Auge und ich denke, du auch. Wenn man schon ein paar Jahre im Internet unterwegs ist und in dieser Branche unterwegs ist, erkennt man eigentlich direkt innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, ist es ein Stockfoto oder nicht.
Ja, ja.
Deswegen, wenn ich jetzt ein Stockfoto benutze, achte ich sehr genau darauf, sieht das aus wie ein Stockfoto oder könnte ich das selbst gemacht haben, halbwegs? Also ist es halbwegs noch normal? Also da sollte man auch drauf achten, dass man wirklich nicht die allerekelhaftesten Stockfotos benutzt, die so wirklich sehr steril sind, sehr gestellt. Das, ja, ne, wenn jetzt ein Leser auf die Seite kommt und der sieht dann so ein Bild, schreckt auch ab. Ne? Weil man dann denkt schon, ah, da hat derjenige für den Text vielleicht auch nicht viel Mühe investiert. Was ist der Content dann wert? Ne?
Ja,
ist der hilfreich und so, ja.
Okay, dann Formatierung. Also ich mache es meistens so, pro Absatz mache ich mal mindestens ein oder zwei Fettformatierungen, wo man quasi so die wichtigsten Kernaussagen in jedem Absatz hervorhebt. Ja? Das hilft erstens mal beim Scannen von den Texten für die Leute und ihr könnt dem Text auch so eine gewisse Richtung vorgeben, weil die Leute überfliegen das ja meistens nur. Und wenn ihr immer nur diese Punkte formatiert, die wirklich wichtig sind, dann hilft es einfach den Leser viel schneller den Text zu verstehen. Ja? Und weil wir bei Absätzen sind, auch hier von der Länge. Ich würde hier maximal 75 bis 150 Wörter so pro Absatz machen und dann reicht es eigentlich, ja, weil wenn das zu lang sonst ist und gerade mobil, wenn man nach unten scrollt und man sieht nach mehreren Scrollen immer nur noch Text, dann verliert man einfach die Orientierung daran, ja, also deswegen, man sollte eigentlich nach jedem Mal scrollen auf dem Mobiltelefon jetzt, ja, immer irgendein Element haben oder irgendeine Änderung, ja, so ist so meine Erfahrung, das macht das dann deutlich angenehmer. Dann sollte man auf jeden Fall mit Listen arbeiten, immer mal wieder, wenn es möglich ist, also mit Aufzählungslisten, ja, wo ihr zum Beispiel halt Features oder so zum Beispiel vorstellen könnt oder auch Vorteile und Nachteile. Dann ein FAQ-Bereich, finde ich auch immer sehr sinnvoll, wo ihr auszeichnen könnt. Ich meine, mittlerweile werden die FAQs ja nicht mehr so in den unter eurem Snippet in Google angezeigt. Da gab es ja ein Update vor kurzem, dass das ziemlich reduziert worden ist. Aber die häufigen Fragen und Antworten oder Nutzerfragten auch Boxen, die meine ich, gibt es ja immer noch. Und da fließt das natürlich auch mit rein. Und ihr könnt da einfach so die Fragen, ich tue es meistens unter dem Artikel, so als ziemlich letztes, vorletztes Element, mache ich dann meistens häufige Fragen und Antworten. Also so ein FAQ-Bereich, und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Ja.
Ganz kurzer Einschub, Nebentipp. Ihr könnt, wenn euer Text fertig ist, den in ChatGPT reinschmeißen und dem sagen, bitte erstellt daraus eine FAQ, und er macht euch eine FAQ.
Okay. Ja,
es ist auch easy.
Okay, alles klar.
Hey, wenn du mit Affiliate Marketing starten willst oder Hilfe bei deinem bestehenden Projekt benötigst, dann melde dich gerne bei uns für ein Coaching oder eine Beratung. Egal, ob du ein Anfänger bist und Fragen zur richtigen Nische hast, ob du schon ein erfolgreiches Projekt hast, was weiter wachsen soll, oder ob du den Aufbau deiner Website ganz auslagern willst, wir können dir bei all diesen Dingen helfen. Geh einfach auf impactpages.de/coaching oder schaue in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Dann, was ich mir noch notiert habe, ist auf jeden Fall natürlich ein Inhaltsverzeichnis, sollte man integrieren. Ich nutze dafür, ja, ich glaube, wie heißt das, Easy Tables oder so, oder auch manchmal Fixitalk. Die Links alle packen wir in die Beschreibung natürlich von der Episode.
Bist du Team ausgeklappt lassen oder eingeklappt lassen?
Mittlerweile eingeklappt, und zwar, ich arbeite mittlerweile bei meiner Einleitung mit so Boxen. Ich mache das über Generate Blocks, und dann habe ich quasi so eine Einleitungsbox mit dem Titel von der Box, was man in diesem Artikel erfährt. Und dann ist quasi in 3-4 Bullet Points so eine kurze Zusammenfassung, um was jetzt in dem Artikel gehen wird. Und darin, in dieser Box, habe ich das Inhaltsverzeichnis integriert. Und wenn man das quasi aufklappt, dann bleibt es in dieser Box, und die ganze Box drückt es mit auf, sodass der andere Content davon nicht so immer zerstückelt wird. Weil man kennt es ja, wenn das Inhaltsverzeichnis zugeklappt ist und es ist einfach so rechts oder linksbündig im Text drin und man klappt es auf, dann verschiebt es ja meistens immer dann so den kompletten Content, ne? Und das hast du nicht, wenn du das in eine Box packst. Dann ist das alles so abgeriegelt in dieser Box, ja. Und am Ende, klar, wenn jemand das Inhaltsverzeichnis sehen will, dann klappt das auf, aber ich meine, das nutzt auch nicht jeder, ja. Und hier geht es auch noch ein bisschen darum, wir integrieren auch ein Inhaltsverzeichnis, um in Google in einem Snippet vielleicht die Sitelinks diese Sitelinks in dem Snippet zu kriegen, wo ja auch manchmal so die Überschriften von deinem Artikel noch mit integriert werden in einem Snippet. Allein dafür sollte man schon immer ein Inhaltsverzeichnis verwenden, ja.
Also ich mache das so, ich weiß nicht genau, was das jetzt für eins ist, Plugin, was ich nutze für Inhaltsverzeichnis, müsste ich gucken. Aber ich stelle es schon mal so ein bei mir, dass es nur die H2-Überschriften anzeigt.
Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch.
Und ich mache das so, wenn es nicht allzu viele H2s gibt, ja, vielleicht 6, 7, dann lasse ich das auf jeden Fall immer ausgeklappt. Aber ich habe auch Artikel, wenn das halt wirklich so ein holistischer Artikel ist, der wirklich unfassbar lang ist, sehr viel Content hat, wo es dann auch sehr, sehr viele H2s gibt, dann lasse ich den eingeklappt. Ich bin da immer noch zwiegespalten, aber ich denke mir, das sieht dann nicht so schön aus. Wenn jemand auf die Website kommt, sieht ein Bild, sieht eine Einleitung, und dann hast du da so eine Inhaltsangabe.
Da wollte ich auch drauf zurückkommen. Wenn ich als dieses 5000 Wörter irgendwas Artikel sehe, ja, und du gehst auf den Artikel und dann kommt erstmal ein Inhaltsverzeichnis mit 30 Punkten oder so, Boah, da krieg ich schon die Kotze, ehrlich gesagt. Weil wirklich, dieses, ich pack alles in einen Artikel rein, da bin ich eh kein Fan mehr von. Man sollte es viel mehr aufgliedern in einzelne Artikel und versuchen, dort mit den ganzen verschiedenen Artikeln zu ranken, als alles in einen Artikel, in einen Monster reinzupacken. Das kann eh kein Mensch mehr konsumieren und hat man auch keinen Bock drauf, mobil gerade. Also, ja, das ist eigentlich schon so ein Ding, wenn ihr merkt bei einem Artikel, ey, ihr habt dann am Ende 20, 30 Punkte, na, dann solltet ihr euch wirklich fragen, ob das Sinn ergibt. Ja, das ist,
ja, das stimmt. Ja, ich würde mal weitermachen. Und zwar, würde ich da noch einhaken. Du sagtest ja, Inhaltsverzeichnis, benutzt du Listen, dann hast du ja in der Einleitung diese Box, was man im Artikel erfährt. Und ja, da würde ich allgemein sagen, dass man halt mit verschiedenen Elementen arbeitet. Also nicht nur Text, und Überschrift, sondern auch wirklich ein Inhaltsverzeichnis, eine Infobox, eine Zusammenfassung, solche Links, wo man andere Beiträge auf der eigenen Website anteasert, ja, mit einem Vorschaubild, dass man da draufklickt, vielleicht auch mal ein Zitat oder so, ja, dass das einfach aufgelockert ist mit verschiedenen Elementen. Ja, es sollte nicht zu viel sein, es sollte auch noch eine Struktur haben und auch noch irgendwie schön aussehen. Ja, nicht, dass dann in einem 1000 Wörterartikel irgendwie 10 verschiedene Elemente da sind. Das wirkt dann auch so ein bisschen kreuz und quer. Aber das ist gut, um das wirklich aufzulockern, dass das halt nicht so eine Wall of Text ist. Dann wollte ich gerne noch einhaken. Du sagtest eben, dass du in jedem Absatz auch Begriffe fett markierst. Mhm. Und dazu habe ich mir nämlich hin etwas aufgeschrieben, und zwar, dass man wirklich nur die allerwichtigsten Begriffe oder Textteile fett markiert. Also wirklich das, was auch wirklich wichtig ist. Und nicht so, das habe ich früher gemacht und ich sehe das immer noch häufig, dass dann irgendwie der halbe Text ist einfach fett markiert. Überall ist irgendwas fett markiert.
Das darf man nicht.
In jedem Satz sind irgendwie 2 Begriffe. Das ist unfassbar, sieht hässlich aus und es verwirrt mich als Leser komplett.
Das ist auch ein bisschen da, also ich finde dieses Fettformatieren, das hört sich ganz einfach an, ne? Das ist ein bisschen eine Kunst, ja? Weil viele tun dann in ihren Absatz, was weiß ich, die sprechen über ein Produkt und tun dann den Produktnamen oder den, ne, tun sie fett markieren. Das hat aber auch keinen Mehrwert. Das hat gar keinen Mehrwert. Ihr müsst so die Kernaussagen, da ist ein Absatz mit 100 Wördern und ihr tut 2 Sachen markieren, und dann müsst ihr wissen, um was es in dem Absatz geht. Und wenn ihr das hinkriegt, nur durch diese Fettmarkierung, dass man quasi schon nur durch diese 2 Formatierungen, das sind meistens mehrere Wörter, die man halt fett formatieren muss, und man weiß dann, was gemeint ist, dann hat das echt einen Mehrwert. Aber wenn ihr einfach so sinnlos irgendwelche Wörter markiert, dann ergibt es gar kein, also das bringt gar nichts. Dann, wie Adam sagt, dann ist es viel zu viel und erzeugt das Gegenteil. Ja.
Also ich glaube, das kam ja auch dadurch, weil ich glaube, heute ist es nicht mehr so, also kann ich mir nicht vorstellen, aber früher war das ja ein Ranking-Faktor, ein kleiner. Wenn das Keyword fett markiert war, dann war das ja irgendwie vor 20 Jahren, war das ein bisschen
es,
Ranking-Faktor.
Es kann auch sein, dass das heute noch irgendeine Relevanz spielt. Ja,
minimal. Aber und dann kam das wahrscheinlich so, dass dann die ganzen SEOs und Content-Creator, dann haben die auf einmal noch mehr angefangen, fett zu markieren und dann irgendwann, bei manchen ist halt wirklich der halbe Text fett markiert. Und ich habe jetzt nämlich gerade parallel mal geguckt bei Spiegel.de und bei Welt.de, da wird nichts fett markiert. Ich mache das bei allen meinen Webseiten mittlerweile so, da ist gar nichts fett markiert. Weil dann muss ich mir gar keine Gedanken erst machen, ist das jetzt wichtig und Ich lasse das einfach so, wie es ist, fertig.
Siehst du, da bin ich ganz anders. Da. Bei mir ist wirklich in jedem Artikel arbeite ich mit Fettformatierung. Ja?
Bei mir ist nur fett markiert, das habe ich halt in der CSS-Datei so hinterlegt, dass Links quasi fett markiert sind und eine andere Farbe.
Das ist bei mir auch automatisch, dass alle Links fett sind, genau. Und da kommen wir auch noch zum anderen Thema. Natürlich bindet in euren Artikel auch passende externe und interne Links ein. Ja? Also immer, wo es Sinn macht. Ja? Und auch wichtig, gebt den Verlinkungen auch, gerade wenn ihr bei intern Links wollt, dass die geklickt werden oder auch bei Affiliate-Links zum Beispiel, also dann tut die den Ankertext auch so benennen, dass der zum Klicken auffordert, ja. Ich sehe oft in einem, zum Beispiel bei Affiliates halt, wo einfach jetzt in einem Absatz, wo es um ein Produkt geht, da ist einfach der Produktname nur verlinkt. Und da denke ich mir aber, okay, ja, warum soll ich da jetzt draufklicken? Da ist es viel besser, wenn ihr schreibt, übrigens, hier könnt ihr den aktuellen Preis und Verfügbarkeit prüfen. Von diesem Produkt, ja, und dann verlinke ich Preis und Verfügbarkeit prüfen, als internen Link zum Beispiel, also als Affiliate-Link, und dann animiert es mich ja, ne? Dann weiß ich, okay, aha, ich muss da jetzt klicken, damit ich das machen kann, ja, also fordert die Leute so ein bisschen auf, das erhöht auch eure Klickrate auf die Affiliate-Links und am Ende dann auch die Einnahmen, ja. Ich kann noch ein bisschen was zu den Boxen sagen, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich zum Beispiel so Boxen nehme für die Einleitung, ja, wo ich so eine kurze Zusammenfassung mache, gleichzeitig mache ich das auch fürs Fazit, ja, wo ich nochmal auch eine Box habe, wo ich nochmal den Text zusammenfasse, wo dann vielleicht auch ein Button drin ist, wo man nochmal kaufen kann oder sonst was, ja, in dem Fazit, dann die Überschriften auch in den Boxen oder auch in eurem Artikel, die könnt ihr auch mit Icons versehen, ja, ihr nehmt eine andere Farbe zum Beispiel für die Überschrift, wo sich ein bisschen hervorhebt, und nehmt dann vielleicht passende Icons, die ihr vor diese Überschrift, bevor die beginnt, wo ihr die hinsetzt, ja, die halt thematisch passend zu eurem Artikel sind, ja, nehmen wir mal an, ihr schreibt einen Artikel über Heißluftfritteusen, dann wäre es natürlich sau cool, wenn ihr eine Heißluftfritteuse als Icon habt. Das ist über diese kostenlosen Icon-Datenbanken aber gar nicht so einfach zu finden. Dafür gibt es Plattformen wie Icons 8. Ich packe das auch unten mal in die Beschreibung. Das ist eine riesige Datenbank. Da findet ihr wirklich für jedes Thema, für jedes Keyword, das ihr eingibt, findet ihr passende Icons. Und dann macht es halt einfach voll was her, wenn ihr in eurem Artikel in so Boxen oder so, ja, oder auch in so Vor-Nachteil-Listen quasi thematisch passende Icons noch so in euren Text integriert. Das wirkt halt nochmal ganz anders da, ja. Da ist viel mehr Leben dann in eurem Text, wie als wenn das einfach halt alles nur so rohe Textelemente sind, ja. Also so Icons finde ich auch super, ja. Dann Hinweisboxen kann man natürlich auch mal verwenden, ja. So eine Achtung-Box oder so, ne, mit irgendeinem Extra-Tipp oder so, wo die Leute halt auf jeden Fall drauf gestoßen werden sollen. Oder halt, ihr könnt halt auch so Boxen nehmen als optische Brecher für eure Affiliate-Links, ja. Wenn ihr quasi wirklich den Leser, wenn der so durchscrollt, sagen wollt, hey, übrigens hier, verdienen die Produkte, findet ihr auf der und der Seite Angebote oder Sales oder sonst was, ja, und dann mit einem Button und einem Hintergrundbild vielleicht sogar in der Box, wo so ein bisschen transparent ist und so. Also da kann man voll die coolen Sachen machen. Hauptsache, das bricht halt so den Lesefluss mal kurz, wenn ihr das wollt, wenn die Leute drüber scrollen und animiert zum Klicken, ja, das könnt ihr sowohl für Affiliate-Links machen, auch als für wichtige interne Links, ja. Wenn ihr halt irgendeine Seite stärken wollt und ihr wollt euren Besucherstrom dorthin leiten, dann könnt ihr auch mit so Boxen wirklich arbeiten und dann mit einem Button oder so da drin und intern auf eure wichtigen Seiten verlinken. Also das nutze ich zum Beispiel auch sehr gerne, ja.
Werbung. SE-Ranking ist das perfekte SEO-Tool für alle Webseitenbetreiber, die eine komplette SEO-Suite suchen, ohne dafür hunderte Euro im Monat auszugeben. Es unterstützt dich bei der Recherche von Keywords, Optimierung deiner Webseite und der Überwachung deiner Wettbewerber. Du kannst die Rankings deiner Webseite verfolgen, sowie Backlinks und Traffic-Verteilung deiner Konkurrenz analysieren. Ein Content-Editor mit KI-Funktion ist ebenfalls integriert. SE-Ranking bekommst du bereits für unter 40 Euro im Monat. Mit unserem Link impactpages.de/SE-Ranking, findest du auch in der Beschreibung, kannst du sogar die Pro-Version 14 Tage lang kostenlos testen. Werbung Ende.
Adam, hast du noch was?
Ich bin, glaube ich, heute eher so für diese Basic-Sachen verantwortlich, zuständig. Ich habe noch, also wirklich ganz simpel, achtet auf die Schriftgröße. Der Text sollte nicht zu klein sein. Natürlich kann man mit STRG plus minus die Schriftgröße im Browser verändern. Natürlich kann man das. Ja, aber die ganze Website wird dann größer und es verschieben sich vielleicht Elemente. Sieht dann irgendwie, das Design geht ein bisschen kaputt. Achtet wirklich auf die Schriftgröße. Und dann, wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt das Untersuchungstool benutzen, diese Developer-Tools von Chrome zum Beispiel. Dann guckt euch die Konkurrenz an, was haben die für eine Schriftgröße. Meistens seid ihr so im Bereich von 18 bis 20.
Boah, 20 ist schon groß.
Ich habe gerade geguckt, bei Spiegel ist 20, habe ich gerade geguckt.
Für normale Text?
Ja, ein Artikel von denen.
Wow,
ja.
Krass. Ach, also ich bin meistens bei 18 und ich finde das ja, ist schon, auch. Ja, also 16 ist auch okay. Kleiner sollte man, finde ich, nicht machen, aber 20 ist schon heavy. Ja,
die haben 20 Pixel Spiegel Serif, heißt wow. Die Schriftart bei denen.
Wow, krass.
Ja. Also, ne, es sollte, sage ich mal, nicht zu groß sein. Gut, wenn ihr jetzt einen Text macht, der irgendwie mit einer Schriftgröße von 30 ist, das sieht man ja direkt, dass es kacke aussieht. Aber das Wichtigste ist halt wirklich nicht zu klein, ja. Also so unter 17 vielleicht, würde ich so sagen, würde ich jetzt nicht gehen.
Ja, vielleicht geht auch noch 16, aber auf jeden Fall keine 12 oder 14 oder so.
Es muss wirklich gut lesbar sein, ohne dass man dann mit dem Browser da irgendwie noch verändern muss, die Schriftgröße. Genau, und was noch dazu gehört, ist der Zeilenabstand. Es gibt solche Schriftarten, solche Fonts. In der Standardeinstellung ist der Zeilenabstand relativ gering. Und das ist dann schwer zu lesen, weil das so aneinander klebt, die einzelnen Zeilen. Deswegen, das ist so ein bisschen, spielt das mit rein mit dem Tipp, dass man auch Weißraum lässt. Es sieht einfach ein bisschen besser aus, wenn der Text nicht so gepresst ist. Ja, also da müsst ihr auch mal drauf achten. Einfach wirklich, es ist auch super easy, einfach sich bei anderen erfolgreichen Websites orientieren und dann kann man nichts falsch machen. Und das Letzte, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist die Seitenbreite. Das ist natürlich besonders wichtig für die Desktop-Ansicht, ja. Dass die Seite nicht zu weit wird. Das ist ja auch eine Einstellung in Pixeln. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr gesehen eine Website, die wirklich so konfiguriert ist, dass sie immer die gesamte Bildschirmbreite einnimmt. Das wäre ja komplett bekloppt.
Das sieht man meistens noch bei so ganz alten Blogs von Hobbyleuten.
Ja, aber je breiter die Website ist, ja, desto länger werden ja auch die Sätze. Und es ist sehr, sehr anstrengend zu lesen, weil man mit dem Auge sehr, sehr oder mit dem Kopf sehr, sehr von links nach rechts am Wandern ist. Und das ist wirklich sehr anstrengend und lässt die Sätze sehr lang erscheinen und macht auch keinen Spaß beim Lesen. Deswegen auch hier wieder gucken, wie das andere machen und das ungefähr bei sich so einstellen.
Ja, ich glaube, ich bewege mich auch meistens so im Bereich, ich glaube, das Maximale, was ich habe, ist 1100. Und das ist, finde ich, noch in Ordnung. Ja, so zwischen 800 und 1100, ja. Ich meine, wenn das zu schmal ist, dann habt ihr halt auch das Problem, dass ihr nebeneinander vielleicht zweispaltig in eurem Desktop-Inhalt vielleicht gar keine Sachen nebeneinander anordnen könnt, wenn es schon so schmal ist. Ja? Also, ja, aber ja, so 1000 Pixel würde ich auch sagen, finde ich auch als angenehm.
Ja, ich meine, wenn es jetzt ein bisschen breiter ist, aber auch die Schriftgröße größer ist, dann geht es ja wieder, weil dann ist ja der Satz wieder doch ein bisschen nicht so lang pro Zeile. Ne? Aber ja, auf jeden Fall achten, dass die Zeilen nicht zu breit sind.
Ja, ja.
Der Content, die Seitenbreite des Contents.
Ja, genau. Absolut. Du bist durch, oder was?
Ich bin durch.
Okay, dann habe ich noch ein paar Sachen. Also auf jeden Fall Videos sollte man natürlich auch einbinden in seinen Content.
Ah ja, klar.
Immer wenn passend halt, ja. Also auch alle Tipps, die wir euch jetzt hier gerade sagen, so random, das heißt nicht, dass ihr das alles in einem Artikel einbauen müsst. Das muss natürlich auch immer thematisch passen, ja. Weil am Ende es sind viele Elemente auch dafür verantwortlich, die jetzt noch kommen, die auch den Suchintent irgendwo befriedigen und deswegen vorhanden sein müssen oder nicht vorhanden sein müssen, ja. Also wie gesagt, zum Beispiel Videos, ja, entweder natürlich am besten eigene, ja, die ihr auf YouTube oder so hochgeladen habt, oder halt fremde, die halt den Content wunderbar ergänzen und es nochmal als Videoformat erklären. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass Leute, die einen Podcast haben, in ihren Artikel einen Podcast-Player integrieren. Ja? Wie YouTube kann man das ja quasi auch machen, dass man einfach so einen Player integriert, wo dann die Podcast-Folge abgespielt werden kann, direkt im Artikel. Das geht auch über diverse Plattformen, wo man das quasi auch so ein Widget einbinden kann. Habe ich auch schon gesehen, ist auch eigentlich voll gut, ja, wenn jetzt ich habe das zum Beispiel im Tourismusbereich gesehen, ja, da hat jemand einen Reisepodcast über, keine Ahnung, Rom und über irgendeine Sehenswürdigkeit und dann hat er quasi die Folge, wo er über die irgendeine Sehenswürdigkeit in Rom produziert hat, hat er quasi einen passenden Artikel eingebunden und ja, das ist ja eine wunderbare Ergänzung und sorgt natürlich auch dafür, dass wenn es jemand anhört, die Verweildauer erhöht wird extrem, ja, was sich wiederum gut für Google auswirkt. Dann Tabellen auf jeden Fall, ja, also wenn ihr Tabellen einbinden könnt, macht das auf jeden Fall, ja, meistens, wenn es irgendwelche Daten gibt, ja, die man erheben kann, in irgendeiner Form, ja, oder vielleicht auch Vor- und Nachteile oder so, auch sowas kann man mal in Tabellen darstellen. Damit meine ich jetzt nicht Affiliate-Vergleichstabellen, sondern wirklich rein informelle Tabellen, ja. Dann, wenn es Tabellen gibt und ihr mit Zahlen, Daten, Fakten arbeitet, dann bieten sich meistens auch gleich Infografiken an, weil da kann man diese Infos dann auch alle wieder verarbeiten und dann habt ihr auch eine Chance, noch mit einer Infografik in der Google-Bildersuche oder direkt in den Suchergebnissen auf der ersten Seite zu ranken, ja, mit einer Infografik. Dann Rechner auf jeden Fall, ja, wie ich schon sagte, wenn ihr irgendwas mit Daten habt oder so, ja, Größen oder ja, irgendwas berechnen halt, irgendwelche Verbräuche oder irgendwas, oder Zinsen, ne, irgendwas halt, was wirklich einen Mehrwert macht, dann lasst euch einen Rechner bauen und integriert den in eure Webseite. Dann ein weiteres Element wären Umfragen, ja, also es gibt ja auch Umfrage-Plugins, die man integrieren kann, damit arbeite ich auch zum Beispiel manchmal sehr gerne. Das ist auf jeden Fall auch super, weil dann der Leser sieht halt auch, okay, er steht jetzt vor irgendeiner Entscheidung, zum Beispiel in welchem Reisemonat soll er jetzt nach Japan fliegen und dann haben da schon 1000 Leute abgestimmt und sagen, ja, im März und im November ist am besten und dann ist es natürlich auch ein mega Mehrwert, ja, also deswegen Umfragen finde ich auch immer gut, wenn es passt. Dann natürlich, wenn ihr ein Newsletter habt, ja, dann baut ein Newsletter-Opt-in in euren Content ein oder teilweise kann es ja auch, also entweder mit einem globalen Eintragungsformular, ja, das ihr überall anwendet oder vielleicht auch spezifisch auf einen Artikel zugeschnitten, ja, mit einem extra Freebie, wo den Artikel quasi ergänzt, ja, dann ist, wo ein Mehrwert bietet, dass die Leute sich auch da eintragen, ja, so Sachen würde ich dann auch immer integrieren. Dann eine Autorenbox, ja, ist auch noch wichtig, dass ihr die habt, ja, wenn ihr das selber schreibt oder ihr macht eine Autorenbox für eure Autoren, also eure Fremdautoren, dann packt die auch unter den Artikel, ja, mit Bild und kurzer Beschreibung und so, das tut auf jeden Fall auch Vertrauen schaffen.
Am besten ein echtes Bild, ja, kein Stockfoto, sieht man nämlich auch eigentlich direkt.
Genau, genau. Dann, was ich auch noch mache bei Webseiten, bei Projekten, wo ich Kommentare erlaube, dann tut auch eine Handlungsaufforderung zum Kommentieren unter euren Artikel schreiben, ja, kann man auch wieder mit so ein bisschen mit Icons arbeiten, ja, wo es so eine Sprechblase ist oder irgendwas, wo halt einfach sagt, hey, teilt deine Fragen und Erfahrungen unten in die Kommentare, ja. Also sowas würde ich auch immer einbauen, ja, wenn ihr das eh aktiviert habt. Dann euren Content-Hub zurückverlinken, das mache ich mittlerweile auch immer über Generate Blocks, über ein gewisses Design-Element, wo ich quasi am Ende des Artikels quasi wieder zurückverlink zu dem übergeordneten Content-Hub. Ja, über einen Button und dann hart verlinkt mit einem Anker-Text, um halt auch meinen Content-Hub zu stärken. Oder halt auch den User wieder dahin zu führen, wenn er dann bis runter geschafft hat in den Artikel, dass er vielleicht dann oben nochmal einsteigen will und schauen will, was gibt's noch so, ja. Dann natürlich auch weitere Beiträge, ähnliche Beiträge anzeigen. Das könnt ihr ja auch ganz unten in euren Artikel packen. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, eine Breadcrumb Navigation würde ich auch einblenden, wenn ihr tiefere Ebenen habt in eurer Webseite. Erstens hilft es Google und zweitens auch dem User, ja, damit er weiß, wo er ist. Zu guter Letzt vielleicht auch noch natürlich das Veröffentlichungsdatum oder die letzte Aktualisierung. Dieses Element würde ich vielleicht auch anzeigen, weil auch das zeigt dem Benutzer ja, wenn er auf eure Webseite kommt, okay, ist das von 2010, ja, der Artikel, oder hey, ist der frisch und die Inhalte da drin sind aktuell. Ja, auch das hat wieder einen Mehrwert. Genau, das war's eigentlich. Jetzt wurde es doch länger. Ich hoffe, wir müssen noch ein bisschen rausschneiden. Es sind schon wieder 30 Minuten, das ist ja ein Wahnsinn.
Ach nee, da haben die Leute Bock drauf.
Okay, da bin ich ja mal gespannt. Okay, ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn du auch nichts mehr, Adam, hast, dann...
Nö, bei meiner Seite auch, ja. Ich glaube, da haben wir heute ganz schön viel rausgehauen.
Auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht das ein oder andere, das sind ein bisschen Basics dabei, wo ihr euch, die erfahrenen Leute denken, okay, ja, weiß ich eh schon, aber vielleicht für den einen oder anderen ist es nochmal ein Gedankenanstoß, wirklich mal zu überlegen, okay, was gibt's denn eigentlich noch, alles außer Text und ein paar Überschriften, ne, damit ich meinen Content geiler machen kann. Dann war's das für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Kanal auf YouTube oder unseren Podcast und lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns auch eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns in einer der nächsten Episoden.
Genau, macht's gut.
Ciao. Jo, ciao.